like a wise man who lost his spark. I've been loving you like some forgotten art, but it wasn't enough, no. It just wasn't enough, no. Back the waves. Yes, I try to hold you tight, but you always stray. Yeah, you tell me you love me and you walk away. Hallo und herzlich willkommen zur Gartenkorb, dem zum Logbuch Solidarische Landwirtschaft.
Ganz genau, Papsi. Wir haben uns ja konzeptionell und namentlich umbenannt. Wir haben es in der letzten Sendung schon erzählt. Also heute wieder letzter Dienstag im Monat und wir beschäftigen uns wieder mit unterschiedlichen Themen der solidarischen Landwirtschaft. Und heute haben wir auch einen Studiogast.
Ja, hallo, hier ist Luciano.
Genau, Luciano wird nämlich seinen neuen Film, den er zusammen mit Sylvain gemacht hat, vorstellen. Und wir haben auch noch ein paar andere Themen.
Genau, und zwar werden wir uns mit der Hochführung beschäftigen, die wir am vergangenen Wochenende bei uns in Tunsel gehabt haben. Wir wollen da ein bisschen reinhören. Wir haben da unsere Gärtner und Landwirte begleitet auf einer Führung, die sich vor allem um Freiland und Düngung gekümmert hat und wollen anhand dieser Beispiele so ein bisschen zeigen, wie die Gartenkorb mit dem Thema Düngung umgeht. Das ist ja auch ein Thema, das alle landwirtschaftlichen Betriebe irgendwie beeinflusst und eine Rolle spielt natürlich.
Genau, also die Gartenkoop Freiburg so ein bisschen als Modell für auch eventuell andere Ansätze, solidarischer Landwirtschaft oder Community-Supported Agriculture. Und wir haben noch ein Interview mit einem Aktivisten aus der Szene. Ich glaube, du kennst den besser, Fabski.
Ja, genau, das ist der Jan Hendrik, der kommt von der CSA, von der solidarischen Landwirtschaft in Witzenhausen, der Freudenthal, CSA Freudenthal, genau. Und mit dem habe ich mich unterhalten über CSA for Europe, also über den europäischen Austausch. Wir waren da beide ein Teil davon und mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Das werden wir so in der Mitte der Sendung haben. Ich würde sagen, wir starten nach diesem Song mit der Hochführung.
Genau, und ihr hört übrigens George Woods, Wasn't Enough. Ja, also wie schon angekündigt, jetzt ein paar O-Töne der Hochführung der Gartenkorb in Tunsel. Am 25. Mai, also letzten Samstag, wurde die Veranstaltung durchgeführt. Das war einerseits, um neue Mitglieder so ein bisschen an den Hof heranzuführen. Wenn Menschen Mitglied in der Gartenkorb werden, ist es ja immer noch ein bisschen ein Schritt zum Produktionsort und das Ganze kennenlernen. Aber natürlich gibt es auch interessierte Menschen, die jetzt nicht Mitglied sind, aber die mal sehen wollen, um was geht es denn eigentlich in der solidarischen Landwirtschaft, was machen die denn da so? Der Begriff schwirrt ja so ein bisschen durch die Freiburger Szene, aber viele Menschen können sich nicht konkret was drunter vorstellen oder manche denken, ja gut, die Hippies, die machen jetzt da so ein paar Salatköpfe und deswegen ist es natürlich mal interessant zu zeigen, um was es da geht. Und die GärtnerInnen, die da in dem Projekt hauptamtlich beschäftigt sind, die haben einfach Zusammenhänge erklärt. Und unter anderem, Fabski hat es vorhin schon gesagt, ging es auch ums Düngekonzept, also um diese Frage, wie kommen Stoffe, die wir dem Boden entziehen, dadurch, dass wir der Landwirtschaft betreiben, da auch wieder rein. Ist es logisch, bei einem radikal ökologischen Ansatz gibt es dann keine chemische Düngung und man möchte auch möglichst wenig von außen sonst so rankarren und auf den Feldern verstreuen. Dazu werden wir sicherlich was hören und es wird allgemein ein bisschen was zum Konzept erklärt. Ich denke, wir hören uns jetzt vielleicht erstmal was an? Womit wollen wir anfangen, Fabski?
Ja, also wir könnten uns mal kurz anhören, wie Lukas, einer unserer Gärtner, die Gartenkoop den Leuten vorgestellt hat, die dort vor Ort waren. Das waren ja auch Menschen aus Tunsel, aus dem Ort direkt bei der Hofführung. Dafür war die auch gedacht, dass man da so ein bisschen neuen Anknüpfpunkt wieder hat und dass Menschen auch mal kennenlernen, was springen denn da für Leute auf dem Schrennen rum. Also der Schrennen ist der Acker, auf dem sich die Hofstelle auch befindet und auch viele Äcker. Von dem her hören wir vielleicht mal rein, wie Lukas die Gartenkoop dort vorgestellt hat.
Ich werde jetzt einmal noch ein paar Worte so allgemein zur Koop verlieren, weil ich glaube, einige sind jetzt gerade auch erst gekommen. Also das ist eine Kooperative, die in den letzten 4 Jahren entstanden ist und seit 2 Jahren auch real umgesetzt wird hier in Tunsel bei Bad Krozingen. Und diese Kooperative besteht derzeit aus ungefähr 260 Haushalten, die eben diesen Betrieb auch mitfinanzieren und hier solidarisch anpacken. Und diese 5 Gärtnerinnen, Gärtner und den Landwirt halt zu beschäftigen, auf 4 Stellen insgesamt, mal um den Umfang zu verdeutlichen. Die Flächen, wo wir Anbau betreiben, sind insgesamt knapp 9 Hektar. 2,5 davon knapp sind mit Gemüse belegt. 1/3 ist Getreide, grob gesagt. Und der Rest ist halt in Gründüngung, die jetzt dann auch als Weide dient.
Soweit Lukas, unser Gärtner, zur kurzen Einführung in diesen Rundgang. Also der Hofführung war so aufgebaut, dass es 4 Termine gab sozusagen, wo Gärtnerinnen und Gärtner mit Interessierten über den Hof gelaufen sind. Es gab dann so Schwerpunkte wie Tunnelpflanzungen oder Tiere, Düngung, Freiland. Und wie gesagt, wir sind eben bei einer Freilandführung mitgelaufen, die Felix und Lukas gemacht haben. Und vielleicht hören wir uns dann jetzt mal an. Es ging vor allem um Düngekonzepte dort. Und Felix hat dann während der Führung erklärt, was es mit der Gründüngung eigentlich auf sich hat. Ein Konzept, auf das wir auch sehr viel bauen bei uns in der Gartenkoop. Felix zur Gründüngung.
Im Ökolandbau haben wir halt nicht die Möglichkeit, synthetische Dünger einzusetzen. Und die wichtigste Komponente, der wir uns bedienen, ist eine Symbiose, die der Klee oder alle kleeartigen Gewächse, Klee, die Luzerne gehört dazu, aber auch die Ackerbohne oder die Erbse. Und diese Pflanzen haben die Fähigkeit, mit einem Bakterium eine Symbiose einzugehen und dadurch können sie den Stickstoff, den man im konventionellen Landbau halt durch ein synthetisches Verfahren bekommt, können die direkt aufnehmen aus der Luft und in den Boden einbauen. Also zum einen bilden die das in diesen Knöllchen und zum anderen einfach dadurch, dass die Pflanze Masse aufbaut. Und man kann im Groben sagen, dass alles, was man oberirdisch sieht, existiert genauso in der gleichen Menge auch unterirdisch als Wurzel. Und durch diese Symbiose bekommen wir das halt hin, unsere Flächen zu düngen, erstmal grundsätzlich, und dadurch halt überhaupt erst die Nährstoffe zu gewährleisten für die darauffolgenden Fruchtfolgeglieder, die das dann quasi wieder entnehmen. Also das rechnen wir halt so gegen.
Genau, soweit Felix zur Gründüngung und den Knöllchenbakterien und den Mikroorganismen, die dann im Boden am Start sind. Ein weiteres Element, das in der Gartenkoop zum Einsatz kommt, das wir aber eigentlich eher verringern wollen, ist der Einsatz von Ackerbohnenschrot, weil wir das müssen wir im Prinzip von außen zukaufen im Moment und da sind wir eben noch ein Stück weit entfernt von unserer Autonomie sozusagen.
Genau, diese Autonomie, da gibt es bei uns ein Schlagwort, das ideal wäre der geschlossene Hofkreislauf. Das heißt, wir hätten ein System, wo die Dinge, die produziert werden, oder die unterschiedlichen pflanzlichen, tierischen Lebewesen, die sozusagen auf den Flächen leben, insgesamt sozusagen diesen Kreislauf schließen würden. Das heißt, das, was entzogen wird, wird auf natürliche Weise auch wieder zugeführt. Das ist aus unterschiedlichen Gründen auch von unserem politischen Ansatz der Autonomie ein hohes Ideal, das wir jetzt bei Weitem noch nicht umsetzen können, aber wir arbeiten dran.
Ja, und wenn man so von diesem, was rauskommt, geht auch wieder rein, spricht, dann müsste man ja eigentlich auch sich darüber Gedanken machen, wie kriegen wir die Fäkalien unserer Mitglieder in einer ordentlichen Form wieder nach Sunsel, aber das geht aus verschiedensten Gründen nicht. Aber so allgemein ist dieses ganze System von Wassertoiletten, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für Nährstoffkreisläufe, das sich sehr weit ausbilden kann. Aber wir haben ja auch nicht nur menschliche Fäkalien, sondern wir haben auch versuchen auch Tiere mit in den Hof einzubinden. Und da hat Lukas kurz was zu den Hühnern erzählt. Das ging insgesamt, war dieser Beitrag länger als das, was wir jetzt hören werden. Aber eins der Hühner, beziehungsweise den Hahn, habt ihr auch vorhin schon mal gehört. Vielleicht erinnert ihr euch.
Die Hühner hier haben halt jetzt über, dass sie uns helfen, den Kompost umzusetzen, hinaus so ein Kotbrett da drin, was wir regelmäßig mit Asche und Kalk füllen bzw. einstreuen. Und da wollen wir jetzt, das habe ich da vorne in der Kiste, kann ich euch gleich mal zeigen, einen streufähigen Dünger herstellen mit Hilfe dieser 12 Hennen und des Gockels.
Genau, der Gockel, den habt ihr gehört, den Kretschmann, der wurde nach unserem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg benannt. Die Gründe müssen wir Lukas vielleicht nochmal direkt fragen.
Ja, gut, soweit jetzt erstmal dieses Düngekonzept. Wie gesagt, auch hier sind wir, wie überhaupt in der Gartenkorb, dabei, Dinge auch auszuprobieren. Es ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Projektes, dass wir auch Erfahrungen sammeln wollen, dass wir Wege beschreiten wollen und schauen, was funktioniert nicht. Es ist also nicht sozusagen auch solidarische Landwirtschaft oder so ein radikal ökologischer Ansatz. Es ist nichts Ausgearbeitetes und Fertiges, wo wir dann sagen können, so, irgendwelche schlaue Leute haben jetzt die Lösungen und wir setzen die nur noch um, sondern es ist tatsächlich ein, ja, fast sabbatistisches Fragen, schreiten wir voran. Und jetzt frage ich mal Fabski, was wir als nächstes hören.
Ja, genau, Fragen gibt es nämlich viele und die Experimentierfreudigkeit der Gartenkorb hat sich mit den Hühnern auch bei weitem noch nicht erschöpft. Wir haben nämlich auch seit neuestem 4 Kühe, beziehungsweise 2 Rinder und 2 trockenstehende Kühe, musste ich mich belehren lassen, auf der Weide stehen. Und Luciano hat da mit unserem landwirtlichen Neuzugang Felix ein Interview geführt und das hören wir jetzt an.
Felix, in der Rheinebene sieht man normalerweise hier nur so Monokulturen an Spargel, Erdbeeren, Mais. Jetzt ein ungewohnter Anblick hier. Wir haben 4 Kühe auf der Weide, auf der Rheinebene. Da erklär uns doch mal kurz, was ist hier in letzter Zeit passiert hier in Tunsel.
Also wir haben jetzt seit 2 Tagen haben wir die Kühe hier auf der Weide stehen. Wir haben die von einem Freund und Kooperative aus Seefelden bekommen, vom Luzernenhof. Wir haben jetzt hier Rinder stehen und trockenstehende Kühe, die für einen Zeitraum von einem halben Jahr bzw. 2 Monate bei uns zwischen in Pension sind quasi.
Wie integrieren sich diese Tiere quasi im ökologischen Anbau, im Konzept quasi der Gartenkorb?
Also Ziel ist es für unsere Düngerproduktion, die wir für den Gemüsebau brauchen, ein Stück weit unabhängiger zu werden und bis hin zu einem autarken System, dass wir keine Düngenährstoffe von außen einführen müssen mehr. Und haben uns da jetzt halt für die Variante mit Kuhmist halt entschieden und setzen das jetzt dementsprechend um.
Erzähl, was bedeutet das für dich, also an Aufwand? Wie aufwendig ist es eigentlich, Kühe so auf der Weide zu haben?
Also in dem System, wie wir es jetzt hier betreiben, ohne den zusätzlichen Aspekt, dass wir die irgendwie melken müssten oder so, was jetzt bei uns entfällt, kann man davon ausgehen, dass es routinemäßig, wenn sich das Ganze eingespielt hat, vielleicht eine Stunde am Tag ungefähr ist, die man da investieren muss, dass man halt jeden Tag nach den Tieren schaut, guckt, dass sie überhaupt da sind, dass genug zu trinken da ist. Die Weide muss von Zeit zu Zeit nachgesteckt werden und die Zäune müssen regelmäßig kontrolliert und nachgebessert oder neu gebaut werden.
Das heißt, positiv formuliert kann man sagen, das ökonomische System der solidarischen Landwirtschaft ermöglicht quasi, dass man wieder Tiere in so einem System von Fruchtfolge, Gemüseanbau, ein bisschen Getreide wieder integriert.
Ja, und hinzu kommt oder als ganz wesentlichen Aspekt, dass wir das halt nicht jetzt alleine nur stemmen müssen, sondern dass wir es halt kooperativ mit dem Luzernenhof zusammengestalten. Und da hat sich eigentlich für beide Betriebe eine Win-Win-Situation ergeben. Dadurch, dass wir das jetzt übernommen haben, haben die eine Arbeitserleichterung, dass sie die Tiere halt abgeben können und da weniger Futter brauchen, vom Zeitaufwand, von der Verantwortung, das halt an uns abgeben können und wir können da halt auch auf jeden Fall unseren Nutzen draus ziehen, dass die Tiere die Flächen beweiden und ihren Dünger uns lassen und wir auch weiterhin über den Luzernenhof dann auch noch weiterhin Mist bekommen.
Genau, soweit Felix. Jetzt nicht, der O-Ton kommt nicht direkt vom vergangenen Samstag von der Hofführung, sondern Luciano hat da kurz im Vorfeld schon ein Interview mit ihm gemacht. Ja, Luciano sitzt natürlich jetzt auch bei uns hier im Studio, live bei Radio Dreieckland. Und wir würden jetzt vorschlagen, noch ein Musikstück zu hören, zu dem Volker was sagen kann. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Film.
Ja, wir hatten es ja gerade von Düngung und Fabske hat überlegt, wie könnten wir denn die Nährstoffe wieder zurückbringen, die wir ausscheiden, und dazu passen von den Wind Whistles, Where Does the Garbage Go? Ja, und jetzt, Luciano, kommst du mit in unsere sozusagen Wellenrunde. Hallo nochmal.
Ja, hallo, hier bin ich.
Ja, du hast einen Film gedreht zusammen mit Sylvain. Ich glaube, es ist auch nicht der erste Film, den ihr zusammen gemacht habt.
Nee, also wir haben zusammen mit Sylvain und sporadisch auch anderen Leuten das Kollektiv Cine Rebelde gegründet. Eigentlich schon seit 2004 hier in Freiburg. Und ja, wir haben in den letzten Jahren mal mehr, mal weniger sowohl Dokumentarfilme gedreht, die auch länger waren, so Featurefilm, wie auch immer wieder Clips und kleine Sachen, so zum Beispiel 5 Minuten oder 10 Minuten lang, meistens zu diversen Themen aus dem ökologischen und sozialpolitischen Bereich.
Ja, ich habe gerade gedacht, da kamen jetzt dann zwei wichtige Interessen auch deiner Aktivitäten zusammen. Also Sine Rebelde, hast du gesagt, macht ihr schon länger. Und jetzt so diese landwirtschaftlichen Aktivismus, denn da bist du ja auch in der Gartenkorb sicherlich so einer, wenn wir das mal in unserer unhierarchischen Weise sagen dürfen, Frontman. Also schon jemand, der da ja auch ganz entscheidend mitgewirkt hat. Also da kommen zwei Dinge zusammen.
Genau. Ein Gesicht, das mit der Gartenkorb stark in Verbindung gebracht wird. Ja.
Sagen wir so, ich denke, in der politischen Aktivität, ich denke, wir alle sind sehr stark auch involviert in diesem Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Sachen dokumentieren. Ich finde, also ein bisschen das Motto bei Sine Rebelde ist, Geschichte auch selber schreiben und in die Hand nehmen, weil wir wollen die nicht von den Herrschenden oder so erzählen lassen, sondern selber unsere Sichtweise dann auch dokumentieren, nach außen tragen. Und ich glaube, das war eins der Gründe oder der Motivationen auch, weil die Gartenkorb hat von Anfang an ziemlich viel Medieninteresse auf sich zugezogen und sowohl, was weiß ich, von der Badischen Zeitung bis hin über regionalen Medien haben andere Leute sozusagen angefangen, über uns zu berichten. Und wir haben auch gemerkt, dass das Projekt so facettenreich ist und irgendwie nicht so ganz einfach in sehr einfachen Sätzen rüberzubringen ist und dass wir echt das Bedürfnis haben, mal selber einfach das Projekt zu dokumentieren. Und genau, das war für mich eine auch der Motivationen zu sagen, hey komm, lass uns doch mal die Praxis und die Motivationen, die Geschichte von dieser Kooperative mal selber dokumentieren.
Das ist ja, glaube ich, da sprichst du auch was an, diese Formate, die die kommerziellen und öffentlichen Medien haben, sind alle so kurz und muss es schnell auf den Punkt bringen und da ist es total wichtig, auch mal selber sich irgendwie die Formate anzueignen und zu ändern. Trotzdem ist die Gartenkorb ja ein relativ junges Projekt. Also wir sind ja immer noch in der Aufbauphase und da ist es schon auch eine Herausforderung zu sagen, okay, wir nehmen uns diese Zeit und machen diese Medienarbeit. Was war jetzt deine persönliche Ding, wo du gesagt hast, okay, das ist wichtig, das müssen wir jetzt machen und was waren so die ersten Hürden, über die du gestolpert bist oder gemerkt hast, oh, krass.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, ob es nicht zu früh ist und klar wäre der Film nochmal anders gewesen, wenn man jetzt das Projekt, was weiß ich, nach dem fünften Jahr oder so gezeigt hat. Aber da kamen ein paar Faktoren zusammen. Erstens dachte ich, okay, jetzt ist das zweite Jahr am Laufen und wir haben schon, also es entsteht schon eine gewisse Routine oder Strukturen, die schon eingespielt sind, sind ganz klar erkennbar. Und auf der anderen Seite sind wir auch gerade in einer Phase, wo sehr viele Projekte bundesweit entstehen. Und also wir haben jetzt schon quasi in dieser jungen Phase unseres Projekts enorm viele Leute, die auf uns zukommen, uns besuchen wollen, eine Erfahrungsvermittlung irgendwie verlangen. Und ich dachte, es ist eigentlich der richtige Moment, um das Projekt so zu dokumentieren, dass man so ein Werkzeug in die Bewegung reintragen kann, damit andere Leute einfach das Modell, das wir hier in Freiburg umsetzen, kennenlernen, sich damit auseinandersetzen können und irgendwo eine Inspiration darstellt, auch neue Projekte zu gründen.
Ja, und ich denke auch, ein anderer Aspekt ist aus meiner Sicht, wir haben es vorhin schon gesagt, dieses, wir probieren Sachen aus, wir gehen fragend voran und ich habe das, ich denke, ihr beide auch, ja erlebt, die Gartenkorb der letzten 2 bis 3 Jahre. Das war ein sehr, sehr dynamischer Prozess und ich finde es eigentlich schön, dass sozusagen die Dokumentation parallel dazu stattgefunden hat und nicht in 5 oder 6 Jahren, wenn das etabliertes Projekt ist, wird zurückgeblickt auf irgendetwas. Das würde ja den Film sicherlich ganz anders machen, weil ich weiß, dass ihr wart ja immer wieder auch in den Diskussionen mit eben Mitglieder mit dem Anbauteam, wie können wir das jetzt machen, wie können wir das darstellen, weil das noch gar nicht so festgeklopft ist.
Ja, ich denke auch diese Aufbruchstimmung und diese Motivationen einfach auch am Anfang schon festzuhalten und diese Momentaufnahme, diese Anfangsphase hat sich auch allein gelohnt und das spiegelt der Film heute auch noch ziemlich deutlich.
Vielleicht, bevor wir mehr auf den Inhalt eingehen und auf den Titel zum Beispiel auch, was der damit sagen wollt, doch ein paar Worte zum Arbeitsprozess. Also viele haben ja, vielleicht denken sich jetzt einige, ach, wir haben ja auch eine solidarische Landwirtschaft oder ein nettes Projekt, muss ja auch nicht unbedingt Solawi sein und würden da auch gerne einen Film drüber machen. Wie kann man sich denn so einen Arbeitsprozess überhaupt vorstellen? Also kann man da mal mit seinem Handy ein paar Sachen drehen und dann einen netten Film draus machen oder kannst du mal kurz einen Überblick geben?
Ich glaube, es gibt alles. Also durch die Zugänglichkeit zum Beispiel jetzt von Smartphones oder solchen Sachen ist in der Tat das Filme machen oder Clip machen oder dokumentieren per Video sehr zugänglich geworden, was noch lange nicht bedeutet, dass die Qualität dann auch so gut ist. Ich würde sagen, in der sozialen Bewegung haben wir in der Vergangenheit mehr Kollektive und Leute gehabt, die sich Zeit genommen haben, mit so einem Dokumentarfilm mal in die Tiefe, mit einem Dokumentarfilm in die Tiefe zu gehen und zu analysieren, Leute zu Wort kommen zu lassen und so weiter. Und die Videos, die immer so ganz kurz gedreht wurden, mit ein paar Minuten, sind so eher so sensationalistische Bilder, die vielleicht interessant sind und die auch mit so einem Medienkonsum einhergehen, mal ganz kurz auf YouTube einfach die spektakulären Sachen anzuschauen und viele davon. Und das war jetzt nicht unser Ansatz, sondern eher der klassische. Wir nehmen uns Zeit, also wir haben im Prinzip fast ein Jahr lang gedreht und haben im Prinzip alle Abläufe, alle Aspekte, logistisch wie auch politisch oder so, der Kooperative dokumentiert und diverse Akteure einfach zu Wort kommen lassen. So, ne? Wir haben damit eine Fülle an Material auch erstmal gehabt, so an die 35 Stunden Material, und das musste erstmal sortiert werden. Das ist schon ein sehr langwieriger Prozess und ja, wir waren, wie gesagt, ein gutes Jahr, über ein Jahr damit beschäftigt.
Ja, ich meine, da habt ihr sicherlich auch eben von der Vorerfahrung bei Cine Rebelde profitiert. Und ich denke einfach gerade auch, dieser Prozess, etwas über ein Jahr zu dokumentieren, das garantiert eben auch, dass ich nicht das Zufällige oder das, worüber ich gerade stolpere mit meinem Smartphone, sondern dass halt auch da ein Konzept dahinter steckt. Und wenn du jetzt mal so euren filmischen Bogen, das heißt ja der Weg.
Also ich finde, ein Film entsteht immer dreimal. Immer in der Phase, wenn man es plant, muss man erstmal sowas wie eine Idee haben, okay, da will ich hin. In der Phase, wo du aber drehst, sind immer solche Elemente, da stolperst du über das, und das ist es schlussendlich, was den Film irgendwie ausmacht. Und dann am Ende, wenn du dann am Schnittplatz stehst, dann entsteht der Film ein drittes Mal, weil viele Aufnahmen dann doch nichts geworden sind oder keinen richtigen Anschluss geben oder keine Ahnung, es gibt diverseste Sachen. Also ein Film entsteht meiner Meinung nach dreimal. Also.
Wir haben jetzt 64 Minuten Film, sind es im Endeffekt dann geworden. Am Freitag ist die Premiere hier im Greta-Gelände, also Freitag, den 31. Mai, für die diesen Podcast hören. Dann ist es vielleicht schon vorbei, aber ihr könnt dann wahrscheinlich auch anderweitig Termine finden, wo ihr dann den Film sehen könnt. Aber vielleicht mal auf den Titel zugespitzt. Die Strategie der krummen Gurken. Was steckt da dahinter? Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
Ich glaube, auf den Titel sind wir in so einer Brainstorm-Session gekommen mit verschiedenen Leuten so von der Gartenkorb. Und ich fand den eigentlich ganz gut, weil es ist so ein bisschen angelehnt an die Strategie der Schnecke, ein bekannter Film eigentlich aus Lateinamerika. Und es ist so vielschichtig, also man kann viele Sachen in den Titel reininterpretieren. Die krummen Gurken beziehen sich einerseits auf die Tatsache, dass wir eben die gesamte Ernte auch verteilen und nicht irgendwie das Gemüse aussortieren oder wie es in der Branche eigentlich üblich ist, dass Sachen am Supermarktcasting scheitern und eben nur die ganz geraden Gurken es in die Regale schaffen, sondern wir verwerten eben die gesamte Ernte. Und auf der anderen Seite, die krumme Gurke hat sowas Widerständiges, weil es halt nicht so die Norm ist, und irgendwo sind wir, die Akteure der Gartenkorb, im Prinzip die krummen Gurken. Und Strategie auch ein bisschen so dieses Fragen voran der Zapatistas, sprich, das ist ein Ansatz, das ist eine Strategie, und die muss man halt immer hinterfragen oder halt erstmal damit vorangehen. Und mit dieser Strategie setzen wir der konventionellen industriellen Landwirtschaft erstmal was entgegen.
Und bevor wir zu der Musikpause geben, vielleicht nochmal einen Überblick über die Inhalte des Films. Also wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und irgendwie sagt, ja, das ist ein spannender Titel, guter Ansatz, was erwartet denn jetzt den Zuschauer im Endeffekt im Endprodukt in diesen 64 Minuten?
Wir haben im Prinzip sowohl die Entstehungsgeschichte der Gartenkorb kurz festgehalten, wie eben auch politische Motivationen verschiedener Akteure. Ziemlich viele eben vom Anbauteam, also Gärtner und Gärtnerinnen, die ja eben Bestandteil waren der Gruppe, die das Projekt initiiert hat. Und Leute eben, die sowas wie einen Bezug zur Landwirtschaft auch nach und nach hergestellt haben. Und was sie im Prinzip ablehnen und welche Ansätze eben die Gartenkorb mitbringt, um der industriellen Landwirtschaft etwas entgegenzusetzen. Und das ist sowohl im ökonomischen Bereich, also der ganze solidarökonomische Bereich wird dokumentiert, bis hin zu Arbeitsverhältnisse. Und eben ein großes Merkmal dieses Projekts ist die Tatsache, dass eben die Mitglieder, die Leute, die in der Kooperative mitmachen, sich eben auch an den Arbeiten auf dem Acker und in der Logistik und so weiter auch beteiligen. Und diese Aufweichung eben von dieser Trennung zwischen Produzentinnen auf einer Seite, Konsumentinnen auf der anderen, ist schon ein wichtiges Kapitel da drin. Und dann geht es weiter über den ökologischen Anbau. Ein wichtiges Merkmal ist eben auch die Tatsache, dass die Gartenkorb 100% samenfeste Sorten benutzt. Und was das eigentlich bedeutet. Und wir haben wirklich so von der Anzucht bis hin zum Pflanzen alle Arbeitsschritte dann auch dokumentiert und die Leute jeweils zu Wort kommen lassen. Und besonders ist eben dann auch die Verteilung, also die Tatsache, dass wir kurze Wege haben und einerseits mit einem Carsharing-Bus, aber eben auch mit Fahrrädern in der Stadt verteilen. Und dann Aspekte wie eben Saisonalität oder so und dann Perspektiven, also wo führt eigentlich das Ganze hin? So.
Ja, ich würde denken, jetzt spielen wir erstmal mit Musik, vielleicht auch wieder was von den Wind Whistles, When I Was Old. Und danach machen wir einen zweiten Interview oder Gesprächsrunde mit Luciano zu dem neuen Film Die Strategie der krummen Gurken.
Plastic bag.
So, da sind wir wieder zurück von der Musik. Nochmal die Wind Whistles, When I Was Old. Ja, Luciano, Film drehen heißt auch Film finanzieren. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also es ist unser Kollektiv. Wir haben im Prinzip schon die nötige Infrastruktur. Wir haben Kamera, gute Mikrofone, Schnittplätze und wir finanzieren das meistens über Spenden, DVD-Verkauf, also ein bisschen Merchandising. Und wir haben auch ein paar Stiftungen, also ein paar Geldgeber angeschrieben. Also in diesem Fall haben wir einen Teil des Geldes über ein paar Geldgeber bekommen und es gab so einen Aufruf, so im Sympathisantenkreis einfach Spenden zu geben, und das hat erstaunlich gut funktioniert und damit konnten wir erstmal arbeiten. Wir haben jetzt nicht alles finanziert, also wir selber haben es eine relativ kleine Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Viel ist eben einfach die Infrastruktur, also es ist die Büroinfrastruktur, wir haben besseren Rechner oder wir kaufen uns jetzt zum Beispiel jetzt auch einen Beamer, um die ganzen Vorführungen zu machen, und es geht uns darum, dass die Infrastruktur hauptsächlich aufrecht erhalten bleibt. Der Film soll ja unter anderem auch zugänglich sein, das sind ja auch Internetkosten, also im Internet wird man den dann auch runterladen können. Solche Kosten müssen wir halt auch decken.
Ja, und bei Spenden, wenn jetzt Menschen uns zuhören, vielleicht auf irgendeine Weise die DVD bekommen und dann was spenden wollen, wo finden die jetzt die Kontonummer?
Also es wird auf www.cinerebelde.org wird der Film zugänglich sein. Da gibt es dann auch immer eine Spendemöglichkeit. Und auch auf der Homepage von der Gartenkoop, sprich gartenkoop.org.
Aber es gab jetzt schon auch immer bei den Firmen von Cine Rebelle so ein Preismodell. Irgendwie, es gibt nicht nur irgendwie, das Ding kostet so viel, fertig aus, sondern es gibt da verschiedene Abstufungen.
Genau, also dieses Mal werden wir den Film sowohl auf DVD zugänglich machen, aber viele Leute finden das schon ein bisschen so oldschool fast, DVD. Das heißt, wir werden den auch als Download anbieten. Also man wird den in einer niedrigeren Internet, also Auflösung, Qualität einfach frei anschauen können und auch runterladen, und in einer höheren Qualität dann als Pay-and-Download. Und da haben wir noch nicht ganz ausdiskutiert, aber wahrscheinlich gibt es dann so einen ermäßigten Preis, 10 Euro, 15 oder so ist normal und 25 ist Soli. Das sind so normalerweise so auch bei den DVDs, ist 12, 15, 25. Und diesmal bieten wir auch Blu-rays an, gerade für Aufführungen sind interessant. Und die werden, glaube ich, 25 normal und 50 Euro Soli. Gerade für Leute, die eine Veranstaltung organisieren, da freuen wir uns, wenn Leute das zum Soli-Preis dann auch bei uns beziehen. Und also man muss sagen, der Film ist auch unter Creative Commons lizenziert. Also wir haben auch GEMA-freie Musik, die wurde extra für unseren Film auch geschrieben. Und damit ist der Film, kann der auch frei gezeigt werden, frei runtergeladen werden und auch frei kopiert oder weitergegeben werden. Aber es ist klar, wir haben irgendwo ein Vertrauen oder eine Erwartung, dass aus der Bewegung heraus im Prinzip ein paar Mittel wieder zurück in das Kollektiv fließen, einfach um die Produktion von weiteren Filmen oder Sachen noch zu finanzieren.
Und das Erhalten der Filme, die es schon gibt, und dass die auch weiterhin verbreitet werden. Das kostet natürlich auch Geld. Die liegen ja nicht einfach nur so irgendwo rum. Wir hatten jetzt auch schon in der Pause kurz gesprochen über den Kontext, in dem dieser Film aufschlägt. Irgendwie, es gab ja einen Klassiker in dieser CSA-Bewegung, ist sozusagen dieser Farmer John, irgendwie eine Geschichte von einem amerikanischen Farmer, der die Hofnachfolge seines Vaters antritt, dann durch die Hippie-Bewegung einen Haufen Leute auf dem Hof hat, dann irgendwie geht alles den Bach runter und er schafft es dann irgendwie trotzdem wieder Fuß zu fassen und bringt so dieses CSA-Modell, mit diesem CSA-Modell seinen Hof wieder auf gesunde Beine, und das ist einer der Erfolgsstories sozusagen, kann man auch im Internet angucken. Dann im europäischen Kontext ist uns, den haben wir auch schon gezeigt hier im Rahmen der Gartenkoop in der Filmserie, die Frischen Wege aus Genf, beziehungsweise aus französischsprachigen Schweiz, ist ja so Genf-Lausanne, um den See werden da einige Projekte begleitet. Das ist eigentlich auch ein französischsprachiger Film, gibt es eben mit deutschen Untertiteln. Was unterscheidet jetzt dieser Gartenkoop-Film von den bisherigen Sachen außer der Lokalität?
Also ich würde sagen, das ist ein Film, der sehr stark eben das Innenleben auch der so einer Kooperative darstellt. Also es ist wirklich von den Akteuren heraus in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit den Akteuren der Kooperative einfach produziert worden. Und wir haben sehr, sehr wenig Off-Voice, nur minimal. Und im Prinzip ist der komplette Film von den Leuten selber erzählt. Und ich würde sagen, so ja, der dauert 64 Minuten. Das ist im Prinzip der erste Feature-Dokumentarfilm im deutschsprachigen Raum zu dem Thema solidarische Landwirtschaft.
Ja, und jetzt, wenn genau die Leute sich dafür interessieren, eben, wir hatten es vor der Pause oder vor der Musikpause schon gesagt, der Film hat ja auch den Aspekt, nicht nur zu zeigen, was macht jetzt die Gartenkorb und zu dokumentieren, sozusagen die Aufbruchphase unseres Kollektivs, sondern es ist ja schon so ein bisschen auch dieses Verbreiten von Erkenntnis, von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, sozusagen mal ein mögliches Modell vorzustellen. Menschen müssen ja nicht genau das so machen, wie wir das gemacht haben, aber mal so ein Muster vorzustellen. Wie können denn jetzt die Leute da drankommen?
Das ist also der Film wird, wir haben jetzt schon, obwohl der Film noch gar nicht erst gezeigt wurde, haben wir extrem viele Rückmeldungen bekommen. Also viele warten im Prinzip drauf. Also wir werden den über das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ankündigen. Wir haben jetzt, was weiß ich, für Juli bereits eine kleine Tour schon vorgesehen, wo wir wahrscheinlich Frankfurt oder Köln dann in Münster, in Witten und in Witzenhausen den Film auch zeigen werden. Und ja, es gibt einfach auch im Ausland bereits schon Leute, die auch schon angeboten oder Interesse haben, dass das auch in anderen Sprachen dann auch untertitelt wird. Und da sind wir auch schon dran. Wir werden den im Prinzip jetzt in den nächsten Monaten und Wochen in anderen Sprachen dann auch untertiteln, sodass der auch europaweit oder in anderen Ecken der Welt auch dann angesehen werden kann.
Und wann ist es denn soweit? Die Leute hören jetzt die ganze Zeit von diesem Film, aber man kann ihn noch nicht sehen.
Ja, genau. Also die Premiere ist jetzt am Freitag, den 31. Mai und im Prinzip findet der Release dann unmittelbar danach. Wir arbeiten halt dran, aber wir haben beide auch andere Verpflichtungen so und Silva und ich versuchen einfach so voran. Wir haben heute zum Beispiel die Inlays der DVDs in Druck gegeben. Plakate sind auch schon gemacht. Die DVD ist exportiert. Also wir werden im Prinzip das relativ bald, also ich kann in den nächsten Wochen wird das verfügbar sein, sowohl als Download wie auch als DVD, die man dann bestellen kann.
Gut, 31. Mai Premiere, wo? Also für unsere Freiburger HörerInnen, wenn die vielleicht kommen möchten?
Genau, 20 Uhr hier im Bewegungsraum auf dem Greta-Gelände und in Anschluss gibt es dann im Strandcafé noch eine Strandbar und es wird auch einen Infotisch über die Gartenkorb geben, sodass man sich auch gleich über das Projekt informieren kann.
Also 31. Mai, 20 Uhr, Greta-Gelände, Bewegungsraum und im Anschluss eine Movie-Release-Party und Gartenkorb-Info. Das hört sich zumindest mal so an, als ob ich Freitagabend ein Date irgendwie hätte.
Also bevor wir die Runde jetzt irgendwie abschließen, vielleicht nochmal, Luciano, Hand aufs Herz. Du hast jetzt die 64 Minuten, das ist ein Jahr vorbei in der Produktion. Sagst du, das ist das runde Ding? Super, die Gartenkorb ist dokumentiert oder hast du jetzt dann trotzdem nochmal so, das hätten wir noch filmen müssen, da hat uns noch was gefehlt.
Ja klar, sind immer Sachen dabei, die man auch noch gerne drin hätte oder sowas. Zum Beispiel ein bisschen mehr hätte man noch so die Kritik an der industriellen Landwirtschaft mit reinnehmen können. Weil wir sind ja da wie so eine kleine grüne Insel mitten zwischen den Monokulturen und so von Mais, Spargel, Erdbeer und das hätte man so ein bisschen besser noch dokumentieren können und auch sozusagen der Bezug zum Dorf, wo wir eingebettet sind mit dieser Kooperative, da andere Leute noch zu Wort kommen lassen, aber das kann vielleicht noch in Zukunft noch nachgeholt werden. Also klar, also irgendwo musst du halt einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, die 60 Minuten sind's, ne?
Ja, vielen Dank, Luciano. Auf jeden Fall, also habe ich den Eindruck, du bist sehr zufrieden jetzt mit dem jetzigen Stand sind. Wir werden das alle dann mal uns anschauen, vielleicht am Freitag, vielleicht später, vielleicht im Internet oder auf einer DVD, die wir bestellen können. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik. The Lucky One von George Woods. Und danach machen wir noch ein Interview mit Jan, einem auch, da könnte man sagen, langjährigen Aktivisten von solidarischer Landwirtschaft.
Ja, für seine jungen Jahre ist er schon lange dabei, würde ich sagen. Bevor wir zu dem Interview kommen, will ich noch ein paar Termine ankündigen, die es hier in der Region einfach auch gibt in den nächsten Wochen. Und dann kommen wir zu dem Interview mit Jan als Ausklang dieser Stunde vom Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Jetzt aber erstmal George Woods mit The Lucky One.
Lit a candle, was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked turned to smoke. I tried to light it back up myself, but it took the hands of someone else. There were days all I dreamt was a California shore, and everywhere I looked alone. But it wasn't you, babe. Even though I know that I am the lucky one to be here inside your love, and I am the lucky one, the lucky one. Higher than I've been before, and I'm your red wine, was spilled upon a wooden floor. You got love that's slipping through the cracks. Is it something you even wanted back? I don't know how you could even try to blame yourself, babe. This love we got, or only a fool would try to sell. You're my kind of beautiful. Nobody does it quite like you do, so I am the lucky one to be here inside your love, and I am the lucky one, the lucky one. We're gonna see this through. But I'll be old and lonely someday. Will you be old and lonely with me? Old and lonely. Lonely with me. Lonely with me.
Genau, und jetzt kommen wir noch, wie gesagt, kurz zu den Terminhinweisen für die kommenden Tage und den Raum Freiburg. Wir halten es kurz, weil wir wissen ja, dass wir auch Hörerinnen und Hörer von außerhalb haben. Für die, die uns live im Livestream jetzt gerade hören, die können, oder auch über OKW, die können zur Veranstaltung heute Abend kommen in die Universität. Weiter wie bisher ist keine Option. Ergebnisse und Konsequenzen des Weltagrarberichts, das findet in dem KG1 der Universität Freiburg statt, im Raum 1098. Das ist gegenüber der Baustelle der Universitätsbibliothek, da beim Theater. Wenn ihr da zwischen den Philosophen reinläuft, dann rechts halten, dann kommt ihr zu diesem Raum gegenüber vom KG4. Es wird zu Gast sein der Benedikt Herlin, der ist Leiter des Berliner Büros der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, und der wird eben so über die Krise der industriellen Landwirtschaft und auch der europäischen Agrarpolitik und dem Kritik des Weltagrarberichts zu der allgemeinen Situation was sagen. Mitveranstalter von dieser Von diesem Vortrag sind die Gartenkoop, der Luzernenhof aus Seefelden und auch die Kooperative Lebensgarten im Dreisamtal das jüngste der drei CSA-Projekte hier im Raum Freiburg.
Ja, und am 31. Mai, das haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Mal heute in der Sendung gesagt, gibt es die Filmpremiere Die Strategie der krummen Gurken. Und wenn euch dann dieser Film so beeindruckt hat, dass ihr gleich Mitglied werden wollt in der Gartenkoop, dann gibt es am 1. Juni, also am nächsten Tag, eine Einführungsveranstaltung auf der Hofstelle in Tunzel. Das beginnt tatsächlich um 18 Uhr, okay. Also, ja gut, im Juni ist ja auch lange hell, da kann man noch was zeigen, auch um 18 Uhr. 1. Juni, Einführungsveranstaltung für Menschen, die vielleicht Mitglied werden wollen in der Gartenkoop.
Ja, und für die, die sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, um zu überlegen, ob und wie und wann sie jetzt genau Mitglied werden wollen, die können am Sonntag, den 9. Juni, in die Ölmühle nach St. Georgen kommen. Das ist in der Basler Straße, Basler Landstraße, das ist wichtig, Basler Landstraße 121, also St. Georgen unten raus. Und dort gibt es ab 18 Uhr Fokü und den Gartenkoop-Infostand. Und es wird auch einen Vortrag geben über Agroökologie und städtische Landwirtschaft als Wege zur Selbstorganisation und Ernährungssouveränität. Da wird es Erfahrungen aus Medellin, aus Kolumbien geben. Da ist ein Genosse da, der sein Projekt dort vorstellt. Um 20 Uhr wird es ein Konzert geben von den Früchten des Zorns, die Früchte des Zorns, eine Berliner Band, die gerade auf Deutschlandtournee ist. Um 22 Uhr wird dort nochmal der Gartenkoop-Doku-Film gezeigt, die Strategie der krummen Gurken. Wenn ihr also am Freitag schon so ja, überwältigt oder so überzeugt sein, könnt ihr eure Freunde dazu einladen, am 9. Juni hier in der St. Georgen vorbeizuschauen.
Ja, das war jetzt mal die Veranstaltungshinweise aus solidarisch-landwirtschaftlicher Sicht für die nächsten Wochen hier im Raum Freiburg. Wir sind jetzt hier, Fabski und Volker von Radio Dreieckland auf 102,3 mit unserer Sendung Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Wir würden uns jetzt auch schon gleich verabschieden und erstmal euch den Beitrag ankündigen und dann ein bisschen Musik danach noch spielen bis zur vollen Stunde, weil nach uns kommt was? Weißt du das zufällig, Fabski?
Naja, aber das Musikmagazin, das ja jeden Wochentag zwischen 17 und 18 Uhr auf Radio Dreieckland läuft.
Wenn ihr dranbleibt, hört ihr danach gute Musik.
Genau, und jetzt bevor die gute Musik kommt, könnt ihr nochmal dem Jan-Hendrik Kopp zuhören und da hat er sich unterhalten über das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft bzw. das Projekt des CSA for Europe. Mai 2013 war Jan Hendrik von der CSA Freudenthal in der Nähe von Mitzenhausen in Nordhessen hier in Freiburg und wir haben uns gemeinsam über den internationalen Austausch zwischen CSA-Projekten unterhalten. Wir waren nämlich beide in dem CSA for Europe Projekt unterwegs, vor allem in Osteuropa und ich habe Jan Hendrik gefragt, was er denn von diesem Projekt hält.
Also das ist was, wo ich irgendwie drin aufgegangen bin. So. Also das war halt ein irgendwie Austausch auf Augenhöhe mit anderen Initiativen in anderen europäischen Ländern. Und da gab es einen ganz klaren Bedarf und einen ganz klaren Wunsch irgendwie, unsere Geschichten zu hören. Und das hat mir einfach, das hat mir unheimlich gut gefallen. So.
Hast du jetzt noch Feedback gekommen? Weißt du, was jetzt in Tschechien ablief oder in Ungarn? Hast du da noch Kontakte?
Genau, mein Eindruck war, dass da einfach viel vorangegangen ist. Also dass sozusagen, wir haben ja beide sehr weitreichende Modelle präsentiert sozusagen, also mit dieser mit diesen bedarfsorientierten Beiträgen. Also jeder kann selber bestimmen, wie viel Geld er zahlt und kann auch jeder selber bestimmen, wie viel Gemüse er sich nimmt. Also diese ganze Praxis, die viel auf Vertrauen basiert, die ist ja auf viel Skepsis gestoßen damals auch in Tschechien sowohl als auch in Ungarn. Und ich fand es spannend, dass jetzt Projekte sozusagen die damals gesagt haben, das wird hier nie umsetzbar sein, weil aufgrund von irgendwie postkommunistischer Geschichte gibt es dieses Vertrauen nicht, das es bei euch vielleicht gibt, jetzt trotzdem zum Großteil die Modelle auch übernehmen, die wir irgendwie oder umsetzen wollen, die wir damals vorgestellt haben, so und trotzdem diesen Weg gehen und das ausprobieren. Also das fand ich ermutigend zu sehen auf jeden Fall.
Ja, dieser europäische Austausch ist sehr spannend. Es gibt ja auch ein Folgeprojekt von dieser CSA for Europe Grundwegprogramm. Es gibt da ein Jahr später wurde praktisch schon mal ein Antrag gestellt. Also vielleicht nochmal für die vorige Sendung nicht gehört haben. In dem CSA for Europe Projekt waren Leute, die
sich mit CSA beschäftigen. Und es gab so dieses Modell der Developed Countries und Developing Countries, ne, oder Fledging Countries. Und es waren Leute aus England, Frankreich, Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Griechenland mit am Start, so Organisationen. Und dieses neue Projekt ist dann jetzt mit Organisationen aus Italien, Frankreich, Kroatien, England. Aber ein paar, also es gibt ein paar neue Länder auch, die jetzt damit eingestiegen sind, und das ist, glaube ich, sehr spannend. Und dieses Grundwegprogramm, also muss ich nochmal sagen, das ist eigentlich mal eines der cooleren Programme der Europäischen Union, glaube ich, weil im Endeffekt bezahlen sie oder ermöglichen sie einen Austausch auf Basisebene. Und das ist eigentlich total spannend. Auch für, denke ich, in ganz anderen Bereichen, vielleicht auch in einem Radiobereich könnte man sich überlegen, da solchen Austausch stattfinden zu lassen. Aber es gibt ja auch neben diesem dezentralen Austausch über diese Programme, gibt es auch schon Treffen, die sich mit Ernährungssouveränität oder alternativen Lebensmittelverteilungssystemen, ich glaube, so war der Titel der Konferenz in Lilan.
Distribution System.
Genau. Ein kryptischer Titel so ein bisschen, aber eben ein sehr inkluierender Titel, aber versteht dann halt vielleicht niemand, war vielleicht nicht so clever. Auf jeden Fall, es gibt eben auch Treffen, die sich in einem breiteren Kontext damit auseinandersetzen und so eher so auf Konferenzebene ablaufen, oftmals mit organisiert, beziehungsweise zumindest unter Teilnahme dieser Organisation Agency, die in Frankreich, in Aubagne irgendwie ihren Sitz hat, aber eigentlich die international, also CSA, Community Supported Agriculture, auf internationaler Ebene koordinieren will. Wie siehst du diese Koordination? Also was ist dein Eindruck? Ist es dieser dezentrale Austausch, das ist das, was wir machen sollten, das ist spannend? Oder siehst du da eine Zukunft in einer Plattform, entweder eine Organisation oder eine Plattform, die das wirklich schafft, diese Projekte zu koordinieren und auch Informationen bereitstellen, vielleicht in mehreren Sprachen auch?
Ja, gute Frage. Also ich meine, das war ja zum einen dieses Treffen in Milan eben, wo es irgendwie die Überlegung gab, okay, gründen wir jetzt sowas wie ein europäisches CSA-Netzwerk sozusagen. Und ich meine, für mich, das genauso wie, also auf europäischer Ebene genauso wie auf deutscher Ebene, stellt sich die Frage, okay, warum, also wofür Vernetzung sozusagen? Also ich will keine Vernetzung um der Vernetzungswillen sozusagen. Und genau, also das war für mich auch so das Ergebnis in Milan sozusagen. Also mir ist nicht ganz klar geworden, was sozusagen das Ziel einer solchen Vernetzung dann gewesen wäre. Also ich, wie gesagt, ich habe immer auch auf europäischer Ebene den Austausch sehr wertgeschätzt, also mich einfach mit sozusagen Bäuerinnen und Bauern und anderen Projekten auszutauschen und einfach Geschichten zu teilen und dadurch ermutigt werden in dem, was man selber tut, und zu lernen von anderen. Und darin sehe ich sozusagen auch, also darin sehe ich sozusagen die Zukunft von irgendwelchen europäischen Vernetzungsbestrebungen. Und da bin ich auch Agency ziemlich dankbar, also weil die ja sozusagen immer die Gelder an Land gezogen haben für diese Projekte. Also Agency da, der Jocelyn, der da in Frankreich einfach in dem Büro sitzt und da, glaube ich, viel Arbeit reinsteckt, genau, der hat da viele Sachen ermöglicht.
Ja, Jocelyn Morgan, die war jetzt im Mutterschutz, ist wieder zurück, und die haben auch, das waren die Projektanträge, also der Antragsleiter sozusagen, Antragsteller dieses Grundweg-Programms und der also Hauptorganisator der Mailand-Konferenz, die im vergangenen Oktober stattgefunden hat. Vielleicht immer jetzt so einen Ausblick macht auf dieses Jahr noch. So, hast du irgendwelche Highlights jetzt im Umfeld von solidarischer Landwirtschaft, vielleicht auch solidarische Ökonomie, kann man ja alles ein bisschen breiter denken auch. Also keine Ahnung, letztes Jahr gab es diese Degrowth-Konferenz in Venedig zum Beispiel, dieses Food Sovereignty oder dieses Treffen von Mailand, in Mailand, das wir gerade erwähnt hatten. Gibt es dieses Jahr irgendwie wieder so, wenn man so will, so Must-Go-Dinger für Leute aus der solidarischen Landwirtschaft?
Must-Goes. Ich kann nur sagen, was in meinem Terminkalender steht und wo ich denke, diese Themen verhandelt werden. Also es gibt einmal die Unvergessbar-Konferenz in Witzenhausen, wo ich eingeladen wurde, sozusagen eine Gruppe zu eben sowas wie postkapitalistischer Landwirtschaft, eine Arbeitsgruppe mit zu gestalten, und ich bin gespannt, wie das läuft. Also ich glaube, die Werbung dafür läuft ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Leute hinkommen, und bin gespannt, was da passieren wird. Und sonst gibt's ja jetzt, das ist ein Must-Go, denke ich schon, ist dieses Reclaim the Fields Camp in im Rheinland sozusagen. Also das kombiniert mit dem Klimacamp stattfindet, wo es um Braunkohleabbau geht. Und ich denke, das ist einfach ein super Kontext, um sich mit politischen Leuten auf europäischer Ebene also zu vernetzen. Und genau, also ich glaube, das wäre auch mein Wunsch sozusagen an die solidarische Landwirtschaftsszene, sozusagen da irgendwie die ganze politische Ebene weiter zu stärken und sich da einzumischen und auch klare Statements zu senden.